Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts Streitpunkte, dem Diskussionspodcast der Braunschweiger Zeitung. Heute in ganz neuer Form, erstmals als Videopodcast, als Vodcast. Und weil das ein besonderer Moment ist, habe ich auch einen besonderen Gast. Begrüße ganz herzlich Herrn Gunnar Kian, Personalvorstand des VW-Konzerns. Und unser Thema heute ist das Performance-Programm und die ganzen Folgen davon. Herzlich willkommen, Herr Kian.
Danke, Herr Schweiger.
Ja, steigen wir direkt ein. Performance-Programm ist verbunden mit ehrgeizigen Sparzielen. Wenn man jetzt auf die jüngsten Zahlen guckt, die ja noch gar nicht so lange öffentlich sind, fragt man sich, warum muss VW eigentlich sparen? Die Marke macht 3,5 Milliarden Euro operatives Ergebnis, der Konzern weit über 22 Milliarden Euro. Ist doch eigentlich alles fein, oder?
Das ist eine Frage, mit der ich tatsächlich im Moment immer wieder konfrontiert werde.
Ja, das denke ich mir.
Und das Thema ist immer so ein bisschen, bei uns wird viel auf die großen Konzernzahlen und das Gesamtergebnis des Konzerns geguckt. Wenn wir aber mal auf die Marke gucken und schauen auf die Rendite, dann lagen wir 2023 leicht oberhalb der 4%. Angesichts dessen, dass wir Milliarden in Elektromobilität, durchaus auch weitere Investitionen in unsere ICEs, also unsere Verbrennerfahrzeuge tätigen, ist eine solche Rendite einfach nicht ausreichend, um in die Zukunft investieren zu können. Und eigentlich geht es um die Frage, wie kriegen wir die Marke auf ein Renditeniveau? Wir haben uns 6,5% in 26 zum Ziel gesetzt. Und die sind auch nötig, um einfach die Zukunftsinvestitionen tragen zu können.
Ja, Sie haben das gerade angesprochen, Zukunftsinvestitionen. Was kommt da auf das Unternehmen zu? Und vielleicht klären Sie das auch nochmal auf. Rendite, da denkt man ganz schnell an die Aktionäre. Es geht also nicht nur darum, dass die Aktionäre glücklich von der Hauptversammlung gehen.
Natürlich geht es auch immer um unsere Eigentümer und Aktionäre, keine Frage. Aber es geht eben auch um die Frage, wie stark können wir in Zukunftsprodukte investieren. Und gerade die Marke Volkswagen, das wissen eigentlich alle, liegt mir besonders am Herzen. Und als, ich sag mal, die globale und Kernmarke des Konzerns, muss uns das eigentlich allen ein Anliegen sein, gerade hier auch in unserer Region, dass die Marke wirklich auf ein Renditeniveau kommt, das auch auskömmlich ist. Ich meine, Sie kennen auch die Zahlen von Wettbewerbern durchaus im Volumenbereich. Da kann man jetzt auf unterschiedliche Wettbewerber gucken. Da liegen wir einfach unterhalb der Erwartungen. Und das müssen wir im Übrigen auch im Sinne, sage ich mal, unserer Beschäftigten und der langfristigen Beschäftigungssicherung müssen wir das gemeinsam in Ordnung bringen.
Da können wir ja die Zahl auch nochmal nennen. Also Stellantis zum Beispiel als Volkswagen-Nachbar in den Niederlanden hat eine Rendite, die ungefähr dreimal so hoch ist wie die der Marke VW. Also 4,1% versus 12,8, wenn ich nicht ganz falsch liege. Bei diesen Bestrebungen, die Rendite zu steigen, das ist ja ganz klar verbunden mit Kostenzielen. Es ist auch lange bekannt, dass Personal abgebaut werden muss. Aber welche Schlüsselfunktion hat denn der Personalabbau? Ist es ein Baustein von vielen oder ist es der zentrale Baustein?
Naja, ich will es mal so rum sagen. Natürlich ist das Personal Kostenziel, das wir uns in diesem Fall vor allem für die indirekten Bereiche gegeben haben. Wir haben gesagt, wir wollen unsere Personalkosten in den sogenannten indirekten Bereichen bis 2026 um 20% senken. Das ist ein Beitrag zum Performance-Programm. Wenn wir insgesamt auf das Ziel gucken, 10 Milliarden über das Programm zu heben, dann ist der Personalkostenanteil, der Arbeitskostenanteil, aber nicht der prägende Faktor im Programm. Da kommt schon viel über Beschaffung, über Vertrieb, über Produkt. Aber man muss eben, und das gehört zur Ehrlichkeit, wir haben auch bei den Arbeitskosten einfach ein Thema, das wir adressieren müssen und wollen. Und deshalb haben wir uns auch in diesem Fall Ziel für den indirekten Bereich gesetzt.
Dieses Ziel wollen Sie ja nicht mit einer Maßnahme erreichen, sondern mit verschiedenen Bausteinen. Also einige sind schon umgesetzt, wie der Einstellungsstopp, wie das Programm zum Thema Tarif Plus. Die Altersteilzeit läuft nun, ist ganz aktuell gestartet worden, ein Programm mit gezielten Abfindungen. Das können Sie ja gleich nochmal erläutern, an wen sich das richtet. Da liegt der Verdacht für den Nicht-Insider nahe, dass vielleicht vorherige Ziele nicht erreicht wurden, unter anderem Altersteilzeit. Ist dem so?
Nein, Wir liegen absolut, ich sag mal, im Plan. Wir haben immer gesagt, das ist auch was, was wir aus den vergangenen Jahren einfach gut kennen. Mhm. Die Annahmequote für Altersteilzeit liegt bei uns immer rund um 70%.
Auch diesmal. Ja.
Und wir liegen auch im Moment schon in den Jahrgängen, die geöffnet sind, um die 70%, mit der Ambition, durchaus noch drüber hinaus zu gehen, dort womöglich. Aber vielleicht noch einmal einordnend, wir haben ja sehr bewusst gemeinsam mit dem Betriebsrat, mit der Arbeitnehmervertretung besprochen, wir wollen hier in geordneten Schritten vorgehen. Wir haben angekündigt und auch schon im letzten Jahr umgesetzt, dass ein Einstellungsstopp gilt, ein externer Einstellungsstopp in die Volkswagen AG. Wir haben den Zugang zum Tarif Plus limitiert, indem wir gesagt haben, wir berufen maximal noch so viel Beschäftigte in den Tarif Plus, wie wir auch Altersabgänge haben. Und wir sind dann im nächsten Schritt gestartet mit der Öffnung des Altersteilzeitjahrganges 67. Ja. Warum ist der Jahrgang 67 von so großer Bedeutung? Weil der Jahrgang 67 mit den Laufzeiten dann eben noch in das Ziel 2026 mit reinlaufen, sage ich mal, einige Monate in 27 umsetzbar ist. Ja. Und deswegen fokussieren wir uns im Moment auch in der Altersteilzeit auf den Jahrgang 67, wobei wir gerade auch entschieden haben, wir öffnen nochmal die Jahrgänge 65 und im Jahrgang 66 haben wir die Frist für die Kolleginnen und Kollegen nochmal verlängert, sich entscheiden zu können. Und die Altersteilzeit bleibt im Übrigen der bestimmende Block, mit dem wir diesen Umbau bzw. Abbau gestalten wollen.
Ja, Sie haben eben gesagt, Sie liegen da im Soll. Wie sind die weiteren Schritte bei der Altersteilzeit oder in welchem Rhythmus wird das kontrolliert, ob das aufgeht, das Konzept?
Wir sind jetzt in der Phase, wo wir für den Jahrgang 66 und 67, speziell für die indirekten Bereiche und mit einem gewissen Fokus, weil wir dort eben auch die Arbeitskostenziele haben, die Verträge erstellen. Und insofern sehen wir im Prinzip monatlich, wo wir jetzt auch mit den konkreten Vertragsabschlüssen stehen.
Und erfordert das viel Überzeugungsarbeit? Es finden ja Beratungsgespräche statt. Wie ist da die Rückmeldung?
Naja, wir haben ja zwei Zugangsarten. Wir haben auf der einen Seite gesagt, es gibt Kolleginnen und Kollegen, die Altersteilzeit ist bei Volkswagen ja ein geübtes Instrument. Ja. Und es gibt Kolleginnen und Kollegen, die nutzen die sogenannte neu geschaffene Fastlane. Mhm. Die sagen im Prinzip, ich kenne das so gut, ich kann für mich selber errechnen, was kommt dabei raus. Es gibt aber auch berechtigt Kolleginnen und Kollegen, und das darf man nicht vergessen, das ist, ich sag mal, für viele der letzte große Vertrag im Berufsleben. Mhm. Und die nutzen schon sehr aktiv die Beratung, die wir ihnen als Personalwesen an der Stelle auch geben. Ich finde das auch richtig und wichtig. Das andere, was mir immer am Herzen liegt, ist, ich glaube, auch die Gespräche, die innerhalb des Unternehmens im Moment stattfinden. Viele der Kolleginnen und Kollegen, die das Unternehmen jetzt über Altersteilzeit verlassen, mit denen bin ich bei Volkswagen groß geworden. Ja. Einige von denen haben mich an die Hand genommen, als ich angefangen habe. Und insofern sage ich auch, das muss auch mit einer entsprechenden Wertschätzung geschehen, weil die haben Volkswagen über viele Jahre aufgebaut und wir übernehmen jetzt sozusagen als nächste Generation.
Verstehen Sie unter Wertschätzung die durchaus komfortablen Rahmen, finanziellen Rahmenbedingungen oder äußert sich das noch in anderer Form?
Ja, natürlich ist zunächst vollkommen klar, unsere Altersteilzeit ist schon attraktiv. Das kann man
im Schnitt 85%,
im Schnitt 85%
des letzten Einkommens.
Genau. Und ich glaube, da kann man sich über die finanzielle Ausstattung nicht beschweren, wenn ich sage wertschätzend. Es gilt ja auch bei der Altersteilzeit. Letztlich muss sie niemand annehmen. Mhm. Ja. Ich werbe im Moment auch aktiv dafür, weil ich sage, es hilft dem Unternehmen. Es ist eine gute Regelung, aber es bleibt letztlich dabei, das beruht auf Freiwilligkeit.
Warum dann, wenn Sie sagen, Altersteilzeit sind wir im Plan, warum dann jetzt nochmal das Abfindungsprogramm?
Ja, wir haben schon im Eckpunktepapier angelegt, ja die Absicht gehabt, zusätzlich Aufhebungsverträge zu machen. Das hat auch einen ganz faktischen Grund. Ich würde vielleicht gerne mal so rum einsteigen. Das letzte Mal, als es Aufhebungsverträge bei Volkswagen gab, das war im Jahr 2006. Das haben wir beide miterlebt. Und damals gab es ja ein Aufhebungsprogramm, wo jeder Beschäftigte, der sich gemeldet hat, gehen konnte. Es war ein Programm, das hat sich an den direkten Bereich und den indirekten Bereich gewechselt.
Für die, die es nicht wissen, also direkter Bereich ist die Produktion, indirekter Bereich sind die Bürotätigkeiten, Entwicklungstätigkeiten und so weiter.
Genau. Und dieses Mal sind es ausschließlich die Verwaltungstätigkeiten, Entwicklungstätigkeiten oder die auch an die Produktion angrenzenden Bereiche, die eben auch zum sogenannten indirekten Bereich gehören bei uns. Und der Riesenunterschied zu 2006 ist, es ist in dem Sinne kein Programm, sondern die einzelnen Vorstandsbereiche kriegen tatsächlich Budgets zugeordnet. Und in den Vorstandsbereichen können Führungskräfte gemeinsam mit ihren Personalverantwortlichen gucken, wem sie Aufhebungsverträge geben wollen. Warum sage ich das? Weil auch dort das Prinzip der doppelten Freiwilligkeit gilt. Das heißt, der Beschäftigte muss ja sagen, aber auch das Unternehmen. Praktisches Beispiel. Ich nehme mal ein Beispiel aus meinem Verantwortungsbereich Werkärzte. Meine Werkärzte sind eigentlich von der Anzahl her gesetzlich vorgeschrieben. Das heißt, wenn ich jetzt Werkärzte gehen lasse, hätte das zur sofortigen Folge, dass ich hinterher wieder extern einstellen muss. Und deswegen haben wir bewusst gesagt, wir wollen nicht wie 2006 ein Programm, wo jeder sagt, ich möchte, auch gehen kann, sondern wir wollen schon auch gucken, wo liegt es im beidseitigen Interesse.
Ja, das heißt, es fallen über das Abfindungsprogramm Stellen weg, die definitiv nicht nachbesetzt werden sollen.
Das ist das Ziel. Es kann aber auch durchaus passieren, dass jemand sich für einen Aufhebungsvertrag interessiert und wir sagen, gut, wir können uns das vorstellen und bilden dann hinten dran eine Personalkette, sodass nicht die spezifische Stelle entfällt, sondern vielleicht eine im Nachbarbereich, wo ohnehin noch Effizienzbedarf besteht. Ja. Also die Idee dahinter ist auch, Bewegung in den internen Arbeitsmarkt zu bekommen.
Was bedeutet das denn für Ihr Team? Das ist ja ein Riesenaufwand. Vielleicht können Sie das mal versuchen zu fassen.
Ich will es mal so sagen, wir haben im Personalwesen die Belastung, die mein Team gerade hat, ist schon wahnsinnig hoch. Wir haben seit Jahresanfang 4 Klausuren gemacht. Also wir könnten jetzt sagen, bisher eine monatlich, um das vorzubereiten. Wir sind natürlich ständig in auch enger Abstimmung mit unserem Betriebsrat. Das liegt uns auch am Herzen, dass das wirklich vernünftig abgestimmt ist in den Schritten und es da keine Überraschungen gibt. Wir investieren natürlich auch viel Zeit in die Frage, wie machen wir das auch vernünftig mit den Beschäftigten? Wie wickeln wir in kurzer Zeit eine doch erhebliche Anfragemenge ab? Das ist einfach so, allein die Altersteilzeit, da gibt es eine hohe Erwartungshaltung an uns, dass das jetzt auch schnell funktioniert. Also ist schon
Wie viele Beschäftigte betrifft das Altersteilzeit? Also wenn Ihre Ziele aufgehen in Summe?
Da wir über mehrere Jahrgänge sprechen, ist das jetzt nicht ganz einfach zu sagen, aber wir reden im Moment über einen Volumen an Anfragen und Interesse an Altersteilzeitverträgen. Aktuell meine ich von 3.500, 3.700 Personen
in alleine. In der VW AG.
Ja.
Also in den
sechs
westdeutschen Standorten.
Genau, immer bezogen auf die VW AG. Also es ist schon ein bisschen was zu tun.
Es ist ein bisschen was zu tun und das heißt ja nicht nur die Beschäftigten, die gehen wollen, sollen zu betreuen und zu beraten, sondern es sind ja auch analytische Tätigkeiten erforderlich, um zu gewährleisten, dass dann tatsächlich Stellen, also welche Stellen sind verzichtbar und welche eben nicht.
Das ist auch wichtig, weil wir das auch immer wieder betrachten in den Gesprächen mit dem Betriebsrat. Wir kommen ja in der Regel in dem Programm von Maßnahmen. Das heißt, was wir verhindern wollen ist, es gibt keine Logik. Wenn ich mich jetzt entscheiden würde, ich nehme einen Aufhebungsvertrag, ist die Logik, damit die Stelle entfallen kann, muss damit auch irgendwo eine Effizienz verbunden sein, ein Aufgabenentfall verbunden sein. Also wir wollen schon auch mit Sinn und Verstand neue Strukturen schaffen, sodass die Arbeit hinterher auch leistbar ist.
Okay. Stichwort Einstellungsstopp. Ist absehbar, wie lange der bestehen bleibt und wie hart ist der tatsächlich?
Der Einstellungsstopp wird aus meiner Sicht bis auf Weiteres gelten. Ich sag mal, das Programm läuft bis 26 und wir werden ja die Altersteilzeitabgänge verteilen sich ja auch auf die Jahresscheiben. Wie hart ist der tatsächlich? Wir werden immer mal wieder Notwendigkeiten haben, extern einzustellen. Mhm. Dafür liegen die Hürden allerdings sehr, sehr hoch. Das geht nämlich nur noch mit Vorstandsbeschluss.
Okay, also ich muss dann zu Ihnen kommen als Führungskraft und sagen, ich habe da Herrn oder Frau XY mit der entsprechenden Expertise und brauche Sie oder ihn.
Genau.
Unverzichtbar sozusagen, und das muss ich dann belegen.
Dann muss ich im nächsten Schritt damit wirklich in den Vorstand gehen und im Vorstand das einmal auflegen und sagen, aus dem und dem Grund möchte ich extern zuführen. Also ich mache jetzt mal ein Beispiel, mein Kollege Thomas Schmall. Wir bauen ja gerade in Salzgitter das Center of Excellence für die Batterie auf, teilweise auch hier in Braunschweig. Wir fahren die Powerco nach oben, direkt in der Nachbarschaft die Zelco, und natürlich haben wir dort immer wieder Bedarf im Moment auch mal an absoluten Experten für Batterien. Warum finden wir die unternehmensintern nicht oder können sie nicht qualifizieren, was im Moment eigentlich unser Anspruch ist? Und da haben wir auch viel Potenzial, weil wir im Bereich der Chemiker bisher keine so großen Bedarfe bei Volkswagen hatten. Wir hatten schon auch welche, aber natürlich nicht in dem Umfang und nicht spezialisiert auf Batteriezelle.
Aber Sie passen ja durchaus an, die Ausbildung. Also wenn ich richtig liege, mich erinnere, werden ja in Salzgitter künftig Chemielaboranten, ist es so richtig, ausgebildet?
Absolut. Ja. Gehört bei uns, unsere Berufsausbildung, seit ich Volkswagen kenne, ist die Berufsausbildung auf einem wahnsinnig hohen Niveau immer gewesen. Was wir in den letzten Jahren sehr intensiv gemacht haben, ist die Ausbildung in ihrer Struktur, also auch in der Frage, in welchen Fächern bilden wir aus, was sind Zukunftsberufe, in denen wir ausbilden, haben wir die Struktur in der Ausbildung sehr stark verändert.
Und das wird auch weiterhin geschehen?
Das wird auch weiterhin geschehen. Also wir werden konstant daran arbeiten, weil wir ja auch nach vorne, das darf man nicht vergessen, wir reden jetzt akut aufgrund einer Kostenthematik über ein Absenken von Arbeitskosten und damit natürlich auch von Personal. Aber nach vorne kommt irgendwann der Fachkräftemangel, und auch wir wollen weiterhin unsere jungen Talente selbst ausbilden und an Bord nehmen.
Ja, bevor wir gleich nochmal zum Thema Ausbildung kommen, eine Frage. In den vergangenen Jahren stand das Thema Fachkräftemangel immer automatisch mit dem Bedarf an Softwareentwicklern, Softwareexperten. Wie sieht es in dem Bereich aus? Sind Sie da inzwischen gut versorgt? Also es gab ja zwischendurch die Fakultät, es gibt Wolfsburg 42. Kann diese Einrichtung den Bedarf decken?
Also wir haben sowohl mit der Fakultät 73, in der wir Softwareentwickler ausgebildet haben, auch viele unserer jungen Ausgebildeten nochmal in diese On-Top-Ausbildung genommen haben.
Das war ja eine rein interne Veranstaltung.
Das war auch gemischt, aber der überwiegende Anteil der Bewerber, die auch durch das Assessment gekommen sind, waren interne. Sowohl das war ein großer Erfolg, also die Absolventen, die wirklich inzwischen durchgelaufen sind durch diese Ausbildung, sind in den Fachbereichen mit einer sehr guten Resonanz angenommen worden. Und das gilt auch für unsere 42 Wolfsburg und die 42 Berlin. Wobei wir da ja nicht alleinig diejenigen sind, die Talente werben.
Wir sind ja nicht aus Zufall in Wolfsburg.
Ich habe gerade vor 4 Wochen, 5 Wochen habe ich mit den ersten Absolventen von der 42 Wolfsburg, die jetzt in unseren Fachabteilungen sind, mich getroffen, weil ich auch wissen wollte, ist ja auch schön zu sehen, wenn man so eine Idee hatte, mal zu sehen, es hat funktioniert. Und auch die sind jetzt bei uns wirklich in den IT-Fachabteilungen angekommen, sind wirklich auch beeindruckende junge Leute.
Ist denn die Fakultät in Wolfsburg 42 aufgegangen?
Die Fakultät läuft im Moment noch. Wir werden dann allerdings die Ausbildung einstellen in der Fakultät. Die Fakultät selbst werden wir höchstwahrscheinlich weiter nutzen für andere Qualifizierungsformate. Da sind wir im Moment noch am Schauen, aber durch die 42 Wolfsburg und die 42 Berlin, aber auch deshalb, weil wir einfach sehen, von den internen Bewerbungen her haben wir das Potenzial jetzt auch weitgehend abgeschöpft. Haben wir gesagt, das macht keinen Sinn nach vorne.
Okay. Und wenn Sie sagen, die Fakultät könnte anders genutzt werden, dann auch in anderen Fachbereichen, Fachgebieten?
Naja, wir überlegen beispielsweise aktuell, wir haben ja auch große SAP-Programme laufen, beispielsweise für die Einführung auch unseres neuen Personalsystems SuccessFactors. Und auch dort brauchen wir immer mal wieder Fachleute. Und die Überlegung ist, qualifizieren wir dort interne in der Fakultät?
Okay. Stichwort Ausbildung hatten wir eben schon. Aktuell 1400 Ausbildungsplätze vereinbart im Tarifvertrag. Steht das zur Diskussion jetzt, wenn es ab Sommer in die Tarifverhandlungen geht?
Erstmal muss man sagen, die Berufsausbildung an sich, ich habe das eben ja schon angeschnitten, hat bei uns und wird unverändert einen hohen Stellenwert behalten. Über die Frage, haben wir jetzt die richtige Anzahl an Auszubildenden, werden wir mit Sicherheit auch weiter sprechen. Das machen wir aber intern, insbesondere mit unserem Betriebsrat, auch mit unserer Jugend- und Auszubildendenvertretung. Das ist ein Thema, wo wir auch einfach gucken müssen, wie entwickeln sich Bedarfe und auch in welchen Bereichen.
Ja, das heißt, es könnte sich nicht nur die Zahl verändern, sondern auch die Aufteilung. Also in gewerblicher Ausbildung, akademischer Ausbildung und so weiter.
Duales Studium. Die hat sich, das muss ich auch sagen, ne, von außen erscheint das manchmal in der Diskussion. Volkswagen bildet jetzt seit vielen, vielen Jahren immer 1400 junge Menschen aus. Die Berufsausbildung hat sich wirklich gewandelt. Wir haben heute einen viel geringeren Anteil an Metallberufen. Als ich 2018 angefangen habe, hatten wir noch über 50% aller Ausbildungsberufe, waren noch klassisch Metallberufe.
Ja. Ja.
Das haben wir sehr gedreht, haben viel gedreht in den Bereich Elektrotechnik, haben viel im Bereich Digitalisierung gemacht, im dualen Studium, Studium im Praxisverbund. Also da hat sich wahnsinnig viel getan. Der zweite Punkt, den man berücksichtigen muss, ist, auch wenn wir für die Fertigungsberufe in Häkchen ausbilden. Das sind Facharbeiterausbildungen, die heute einen beeindruckend hohen Anspruch tatsächlich haben. Da sind Digitalisierungsinhalte mit drin. Also ich lade Sie herzlich ein. Ich habe es mir neulich mal wieder im Detail angeguckt und muss sagen, an der einen oder anderen Stelle habe ich schon gesagt, okay, das ist nicht unanspruchsvoll.
Wird denn Volkswagen generell akademischer in der Ausbildung?
Nein. Also ich glaube, das ändert sich in der Grundzusammensetzung nicht. Wir sind nach wie vor ein sehr techniklastiges Unternehmen und das ist auch gut und richtig so. Ich sag mal, wir leben am Ende nach wie vor und unverändert vom Auto, vom Produkt und von der Entwicklung und vom Automobilbau und dadurch dominieren bei uns einfach die technischen Berufe.
Ja. Kleine Frage am Rand, wenn es vorhin hatten wir ja schon mal den Begriff Wertschätzung, um die Wertschätzung von Ausbildungsabschlüssen geht, empfinden Sie das noch als Diskrepanz, wenn jemand nur, ich sage das bewusst, eine Ausbildung im Unternehmen absolviert hat, im Gegensatz zu jemandem, der von einer Hochschule kommt? Ich muss dazu eine ganz kleine Anekdote erzählen aus dem privaten Umfeld. Da hat mir jemand aus Südafrika erzählt, er hat also einen Sohn nach Deutschland geschickt zum Studium. Und da habe ich gefragt, was er denn studiert. Und da hat er mir gesagt, er macht eine Ausbildung im Handwerk. Und das fand ich sehr interessant, dass das in solchen Ländern als Studium empfunden wird, also auch mit der entsprechenden Anerkennung.
Ich glaube, jetzt gehe ich mal weg von Volkswagen.
Ja.
Insgesamt haben wir in Deutschland in den letzten Jahren, glaube ich, vergessen, mit welcher Wertschätzung im Ausland auf unser System der dualen Berufsausbildung geguckt wird. Und das ist auch was die deutsche Wirtschaft geprägt und auch stark gemacht hat. Und ich glaube, in der Tat, da ist auch was ein Stück in Schieflage geraten, weil wir wieder viel mehr duale Ausbildung brauchen werden in der Zukunft.
Unbedingt,
das ist ja auch was, wo, ich sag mal, Handwerksbetriebe suchen, Mittelstand sucht. Insofern glaube ich, muss man schon noch mal überlegen, die duale Berufsausbildung ist ein echtes Fund. Und ich kenne viele Länder, wenn ich weltweit unterwegs bin. Und wir als Volkswagen haben die duale Ausbildung ja wirklich mitgenommen an unsere weltweiten Standorte. Mm. Wir machen das überall. In den USA zum Beispiel müssen wir häufiger mal erklären, was wir da eigentlich machen. Aber es wird absolut wertgeschätzt.
Ja, und das ist auch nach meinem Empfinden ist uns etwas abhanden gekommen, dass wir sagen, eigentlich darf der Weg nur noch übers Abitur führen, aber ist, glaube ich, nicht der richtige Weg.
Gebe ich Ihnen völlig recht.
Ja. Kommen wir zurück zu Volkswagen. Die Tarifrunde hatten wir eben auch schon mal. Was bedeutet denn das Performance-Programm, die Sparziele für die Tarifrunde? Wird das besonders kabbelig?
Jetzt bin ich Arbeitsdirektor und ich werde schlechter Arbeitsdirektor, wenn ich heute die Tarifrunde bei Ihnen eröffne, Schweiger.
Ich hätte nichts dagegen.
Das werden wir machen, wenn es soweit ist. Aber sicherlich vielleicht auch mal da der Blick über den Tellerrand. Mhm. Wir haben eine herausfordernde Situation bei Volkswagen, sicherlich. Mhm. Wir haben sicherlich aber auch insgesamt in Deutschland eine herausfordernde Lage für die Wirtschaft und für die Industrie. Und insofern wird man sicherlich schauen müssen, dass wir in der Tarifrunde zwischen den Sozialpartnern einen Dialog mit Augenmaß führen. So will ich es mal nennen.
Okay. Ich bin gespannt. Thema Nachtschicht hat auch mit Sparzielen zu tun. Bis auf wenige Ausnahmen ist ja die Nachtschicht schon abgeschafft. Bleibt das eine dauerhafte Einrichtung oder ist das tatsächlich das Schichtsystem und damit auch die Nachtschicht, was dann von der Auftragslage abhängt?
Also zunächst muss man mal sagen, die Nachtschichten haben wir ja nicht rausgenommen aus Spargründen, sondern weil einfach die Nachfrage in dem Umfang nicht da ist. Und da, wo sie da ist, zum Beispiel in Wolfsburg, fahren wir ja durchaus auch nach wie vor.
Das ist ja eine der wenigen Ausnahmen. Ja.
Dreischichtbetrieb. Insofern ist meine Antwort da auch sehr klar. Wenn die Nachfrage entsprechend steigt, werden wir auch Nachtschichten fahren bei Bedarf. Im Moment, die großen Herausforderungen, die kennen Sie so gut wie ich, sind im Moment ein bisschen der flachere Hochlauf der Elektromobilität. Sie wissen, wir sind als Unternehmen unverändert der Überzeugung, der Weg in die E-Mobilität ist richtig. Und ja, da gibt es Herausforderungen. Ich war gerade in Emden in unserem Standort zum Standortsymposium. Und natürlich ist dort im Moment, ich sag mal, gemischte Stimmung. Das kann man nicht anders sagen. Zwickau auch bei den Beschäftigten. Da werde ich im Mai wieder sein. Aber ich mache mir jetzt, wenn Sie mich so rumfragen, keine Sorgen um die Sicherheit der Stammbeschäftigung.
Ja. Auch wenn diese Auftragsflaute noch einen Moment bestehen bleibt.
Nein, die Sorge mache ich mir nicht.
Ja, okay. Wir haben über verschiedene Punkte des Performance-Programms gesprochen. Einer wurde von Ihnen bisher gar nicht thematisiert. Ich stelle trotzdem die Frage, ist es denn möglich, dass, wenn alle Schritte nicht ausreichen, dass vielleicht doch noch, das gab es ja in der Vergangenheit schon, Volkswagen über die Vier-Tage-Woche diskutiert bei entsprechenden Lohneinbußen?
Auch durchaus eine Frage, die immer mal wieder kommt, weil wir im Prinzip wir waren ja der Vorreiter oder Erfinder der Vier-Tage-Woche. Ja. Die Vier-Tage-Woche würde uns nur in dem Fall nicht helfen. Warum? Weil wir tatsächlich über eine Arbeitskostenthematik reden und jetzt zu sagen, wir senken Arbeitszeit ab, weil nichts anderes ist ja die Reduzierung dann auf vier Tage, das wäre eher kontraproduktiv. Also das Ziel ist ganz klar, ich sag mal, in der Vier-Tage-Woche ging es im Prinzip ja darum, eine temporäre Krise zu überstehen. Wir reden jetzt tatsächlich über Maßnahmen, die nachhaltig wirken sollen. Und insofern wäre die Vier-Tage-Woche nicht hilfreich. Und wenn mir die Anmerkung an der Stelle erlaubt ist, nochmal über den Zaun geguckt. Ich glaube, wir müssen am Standort Deutschland auch einfach aufpassen, dass wir diesen Standort haben ja viele Dinge immer ausgezeichnet, unter anderem auch doch ein Leistungswille. Und jetzt bin ich so wahr, niemand, das wissen Sie, ich trete auch gerne für mobile Arbeit ein und sage, Arbeitswelten verändern sich und Arbeit soll auch nicht völlig entgrenzt sein. Aber eine Arbeitszeitreduzierung halte ich im Moment wirklich für den falschen Weg.
Ja, grundsätzlich. Ganz grundsätzlich. Okay. Ist es denn möglich, dass im Zuge der Sparziele Aufgaben ausgelagert werden, zunehmend bei Volkswagen, zum Beispiel auch bei Ihnen im Personalwesen, oder wird darüber gar nicht gesprochen?
Das ist Teil der Programme, ich sage mal, immer in unterschiedlichem Umfang. Warum? Andere Unternehmen, wenn sie viele der großen DAX-Unternehmen angucken, sind diesen Weg vor vielen, vielen Jahren gegangen. Ja. Die haben sogenannte Shared Service Center, also ich sag mal Einheiten aufgebaut, indem sie bestimmte meist administrative Tätigkeiten ausgelagert haben und die Arbeitskostenvorteile an ausländischen Standorten einfach nutzen.
Ja.
Wir sprechen darüber auch für den Personalbereich. Das ist so. Tun wir auch für andere Bereiche. Allerdings im Moment in einem Umfang, in einem ersten Schritt reden wir im Moment über 30, 35 Personen.
Ja, und was wäre das dann? Also welcher Bereich würde dann
das sind bei mir im Personalwesen konkret sind das sogenannte Backoffice-Funktionen aus dem Beratungscenter, aus dem Recruiting. Da geht es beispielsweise um das Anlegen unserer elektronischen Personalakten und.
Ja, okay. Und das könnte dann nach draußen gehen.
Genau. Mhm. Das wäre jetzt im Prinzip so, bei uns entfallen Stellen über Altersteilzeit. Mhm. Die würden wir hier nicht wieder besetzen und würden sie dann aufbauen, allerdings innerhalb der Volkswagen-Familie.
Okay. Inwiefern verändert denn das Performance-Programm die Volkswagen-DNA? Das Unternehmen ist ja bekannt, dass das weit über die Grenzen unserer Region hinaus für besonders gute Arbeitsbedingungen, Vergütungen und so weiter.
Ich glaube, das Ziel ist nicht im Kern was an der Volkswagen-DNA zu verändern, ganz im Gegenteil. Ich glaube, mein Eindruck ist gerade mit Oliver Blume die Schritte, die wir machen, da kommt gerade eher wieder mehr Volkswagen-DNA rein. Natürlich ist im Moment viel Unruhe da und auch Verunsicherung bei den Menschen. Aber das Ziel ist es nicht, Volkswagen als guten Arbeitgeber mit einer auch so hohen sozialen Verantwortung umzudrehen. Aber dazu gehört eben auf der anderen Seite auch, dass wir die notwendige Wirtschaftlichkeit einfach erreichen.
Also es ist eine erweiterte DNA, um das Sparbewusstseinsgehen.
Das würde ich gar nicht sagen, aber wie Sie wissen, kümmere ich mich ja auch sehr intensiv um unsere LKWs und habe sehr eng begleitet die Restrukturierung bei der MAN. Mhm. Und auch MAN hat über viele, viele Jahre darunter gelitten, dass MAN nie eine auskömmliche Rendite hatte. Und wir haben dort ja im Moment, muss man wirklich sagen, das Unternehmen performt wieder gut. Und ich glaube, das wird Volkswagen und auch den Beschäftigten gut tun, dass wir die Marke wieder dahin bringen, wo sie für mich auch hingehört, nämlich tatsächlich an die Spitze der Volumenmarken. Mhm. Und dazu gehört einfach eine auskömmliche Rendite. Mhm. Und Sie haben vorhin selber auf Stellantis hingewiesen, ich wollte das nicht machen, aber wenn man das mal nebeneinander legt, dann sind die 6,5% und das Effizienzprogramm, das wir uns jetzt vorgenommen haben, die sind ambitioniert, ja. Aber wenn ich jetzt sagen würde, ich will ganz weit springen und es würde nur um Rendite gehen, dann müsste ich sicherlich sagen, dann liegt die Benchmark eben bei einem Stellantis. Ich glaube, ja, es muss mit in die DNA übergehen, dass die Wirtschaftlichkeit einfach gleichrangig dazugehört.
Ja.
Und Sie kennen das bei uns, das heißt immer Wirtschaftlichkeit und Beschäftigung sind gleichrangige Unternehmensziele. Und insofern verändert es die DNA für mich nicht. Nur wir müssen die Wirtschaftlichkeit einfach mal wieder in Ordnung
bringen. Also eine Rückbesinnung.
In gewissem Maße könnte man sagen, eine Rückbesinnung.
Ja.
Ich glaube aber tatsächlich, langfristig können wir als Marke auch nur Erfolg haben, wenn, ich sag mal, am Ende muss auch das Ergebnis stimmen.
Ja. Wenn Sie die Ziele 2026 erreichen sollten, wird dann groß gefeiert?
Also ich hätte nichts dagegen, das weiß aber keiner meiner Kollegen, wenn wir 2026 die Ziele erreichen, dass wir uns nochmal einen Familientag leisten. Wir hatten ja gerade einen und ich finde, das wäre dann
im Sommer,
wär dann ein guter Anlass zu sagen, das wäre ein Grund, dann auch mal wirklich nochmal zu feiern. Ich sag mal, am Ende des Tages geht es ja auch um was ganz Wesentliches für unsere Region. Ja? Wenn wir die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens solide hinstellen, dann haben wir halt auch die Möglichkeit, das, was wir in den vergangenen Jahren hier in der Region immer wieder bewiesen haben, nämlich über Investitionen, über neue Produkte auch die Standorte weiterzuentwickeln. Und das ist eigentlich das, was mich im Kern antreibt. Und zur Wahrheit gehört eben auch, wir haben einfach auch eine Verpflichtung gegenüber unseren Aktionären, die denen gehört am Ende das Unternehmen, die finanzieren das Unternehmen und die haben natürlich zu Recht auch einen gewissen Anspruch, was die Rendite betrifft.
In welcher Rolle, das ist die letzte Frage an Sie heute, in welcher Rolle sehen Sie sich dabei selbst als Vorstandsmitglied, als Mahner, als Druckmacher, als Mutmacher? Was überwiegt?
Ich fühle mich ja immer noch wohl in dieser klassischen Rolle oder am wohlsten in der klassischen Rolle des Arbeitsdirektors. Natürlich geht mir das auch persönlich im Moment manchmal an die Nieren. Wolfsburg, hier die Region, das ist mein Heimatstandort. Ich bin hier groß geworden. Und so ein Weg einer Restrukturierung ist kein einfacher. Und meine Rolle sehe ich am ehesten darin, jetzt Wege zu beschreiben, wie wir diesen Umbau, Abbau fair für das Unternehmen und fair für unsere Kolleginnen und Kollegen gestalten können. Und da bin ich sag mal, am Ende fühle ich mich schon auch in der Verantwortung, gerade für die Marke Volkswagen, das in Ordnung zu bringen.
Mhm. Okay, Jan, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Viel Erfolg.
Vielen Dank. Ja. Hat viel Spaß gemacht.
Mir auch. Danke.
Danke.